Lieben, auf dieses Lied hätte ich ungern verzichtet, weil es einfach so gut zur Predigt passt, wie ihr gleich sehen werdet. Also wenn Jonathan den Rahmen geleitet hätte, dann hätte er wahrscheinlich alle gebeten, mal aufzustehen und einander zu begrüßen. Das können wir natürlich jetzt gerade nicht tun, das heißt, naja, also wir könnten es hier im Saal vielleicht einigermaßen tun mit Abstandsregeln und Fistbumps und wie auch immer. Aber wir können es nicht so tun. Aber ich möchte euch ermutigen, gerne den Live-Chat in YouTube zu benutzen und weiter einfach einander zu grüßen. Ich erlaube euch sogar, während meiner Predigt gleich, euch einander zu grüßen. Also jetzt nicht ständig, aber ihr müsst dann natürlich auch wieder aufpassen. Aber wir wollen einfach diese Gelegenheit nutzen, um einander zu ermutigen, aufzuerbauen, einfach zu zeigen, dass wir alle mit dabei sind, mit in diesem Gottesdienst. Das sehen wir auch an den Zahlen, denn wir wissen, wie viele Personen die Gottesdienste oder live mit dabei sind bei dem Live-Chat. Und das ist natürlich eine Ermutigung, das zu sehen. Ich möchte an dieser Stelle auch, fällt mir gerade ein, die Gäste ganz herzlich begrüßen, die nun in den letzten Wochen mit dazugekommen sind und auch unseren Livestream, unseren Gottesdienst auf diese Weise mit besuchen. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal hier im Gottesdienstsaal live, also wirklich in Realität. Gut, und nun zu meiner Predigt. Ich hatte mir eigentlich überlegt, wieder zu meiner Predigtserie im Johannesbrief zurückzukommen. Aber die aktuelle Lage, die aktuellen Geschehen beschäftigen mich doch so sehr. Und ich denke einfach weiter über diese Frage nach, wie kann man diese Situation endzeitlich einordnen? Und vielleicht habt ihr auch diesen Gedanken, der beschäftigt euch. Und ich möchte heute ein Stück mehr noch ins Detail gehen, als ich das in der letzten Predigt getan habe. Und nochmal über dieses Thema sprechen. Vielleicht auch in der nächsten Predigt noch. Immer wieder sagt uns Gottes Wort, dass wir wachsam sein sollen. Wachsam und besonnen oder wachsam aber besonnen. Das heißt, wir sollen vor allem schauen, was Gottes Wort über diese Dinge sagt. Aber wir sollen eben auch die Geschehen des Alltags, das, was um uns herum in der Welt passiert, einordnen und beobachten. Wir sollen wachsam und besonnen sein. Wie gesagt, mit dieser Betrachtung hatte ich bereits in meiner letzten Predigt begonnen und wir sind recht schnell zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass wir uns in der Endzeit befinden, aus der Sicht der Bibel. Tatsächlich ist das gar nicht so ganz besonders, diese Feststellung zu machen, denn die Gläubigen im Neuen Testament lebten auch bereits schon in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Und sie sahen das auch immer wieder als Ansporn für ein heiliges Leben, für geistliches Wachstum. Nur als Beispiel, ich hatte in der letzten Predigt mehrere Bibelstellen, hier ein Beispiel, 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ganz klarer Hinweis auf die Endzeit. Seid nun, das ist das Erste, besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber, zweitens, habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Vers 9, seid, das ist der dritte Punkt, gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander, das ist der vierte Punkt, dient damit einander als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also hier gleich in diesem Abschnitt, den Petrus beginnt mit diesem Hinweis auf das Kommen des Herrn, vier verschiedene Anweisungen, wie wir in dieser Zeit leben sollen. Und das finde ich wunderbar. Und all das eben mit dem Blick auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Ich denke, das können wir eins zu eins auch auf unser Leben anwenden. Und vor diesem Hintergrund hatten wir uns vor 2 Wochen in 1. Thessalonicher 4, 1 bis 12 angeschaut, was Paulus zu sagen hat und uns die Frage gestellt, wie wir eben in Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn leben sollen, ganz praktisch. Und nur ein kleiner Hinweis, Diese Predigt ist nicht eine typische Auslegungspredigt, bei der ich einen Text nehme und den Stück für Stück oder Schritt für Schritt auslege, sondern es ist eine thematische Predigt mit vielen Bibelstellen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln bereit, vielleicht sogar oder am besten eure Papierbibeln, nicht nur eure Handys, und schaut diese Bibelstellen mit nach. Okay, aber wieder zurück zu diesem Punkt, und ich möchte vor dieser mehr thematischen und auch technischen, sagen wir einfach mal, Predigt auch ganz praktische Punkte bringen. Das mache ich jetzt und auch immer wieder durch diese Predigt hindurch. Also schauen wir uns das an, was wir beim letzten Mal gesehen hatten. Wie sollen wir also leben in Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn? Ganz klar, was Paulus hier sagt, lebt gottgefällig und wachst weiter, also wir sollen ja jetzt schon wachsen, aber wachst weiter im Glauben. Das waren die ersten beiden Verse von 1. Thessalonicher 4. Dann haltet euch rein. Sehr deutlich, eigentlich der längste Abschnitt hier in diesem Gesamtzusammenhang spricht über sexuelle Reinheit. Dann wachst in der Liebe zueinander. Auch hier könnte man sagen, wachst weiter in der Liebe zueinander. Dann, und ich denke, das ist im Zusammenhang der aktuellen Situation auch ganz wichtig, führt ein ruhiges, nüchternes Leben. Unaufgeregt, hatten wir gesagt. Dann der fünfte Punkt. Kümmert euch um eure Angelegenheiten und seid fleißig, damit ihr nicht anderen zu Last fallt. Das war der Zusammenhang, über den Paulus sprach. Und dann zuletzt, habt ein gutes Zeugnis vor euren Mitmenschen. Das sind so praktische Anweisungen, denen wir folgen dürfen, bis der Herr wiederkommt. Bis wir in der Ewigkeit sind oder bis er uns holt durch die Entrückung und dann zu sich nimmt. Aber jetzt möchte ich eben zu zwei Fragen im Zusammenhang mit der aktuellen Situation kommen und diese prophetisch einordnen. Wie gesagt, wir werden uns eine ganze Reihe von Bibelstellen ansehen. Und das Thema meiner Predigt ist weiter leben in Erwartung seiner Wiederkehr. Wir hatten mehrfach gesagt und festgestellt, dass wir in der Endzeit leben. Aber die Frage ist doch, ist die aktuelle Situation, diese Corona-Krise, die Pandemie, in der wir leben, die wir jetzt erleben, ist das auch eine Erfüllung endzeitlicher Prophetie? Und dazu möchte ich euch bitten, einmal Matthäus 24 aufzuschlagen. Matthäus 24. Und die Frage, die wir uns hier stellen wollen, ist, erleben wir den Anfang der Wehen, von denen in Matthäus 24, besonders in den Versen 4 bis 8, die Rede ist. Ich fange schon etwas vorher an, in Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was wird das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Das sind die Fragen der Apostel nach dem Zeitpunkt und nach den Zeichen der Wiederkunft des Herrn. Und dann ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Das ist ein Zeichen. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören, ein weiteres Zeichen. Hab Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben, ein weiteres Zeichen, geschehen. Und dann Vers 8, dies alles ist der Anfang der Wehen. Also diese Geschehnisse, diese Zeichen, die man hier sieht, bezeichnet der Herr als den Anfang der Wehen. Besonders interessant natürlich in unserer aktuellen Situation ist die Erwähnung von Seuchen in Vers 7. Die finden wir allerdings nur in der Schlachterbibel. Das liegt daran, dass es sich hier um eine sogenannte Textvariante handelt. Wir finden also dieses Wort Seuchen an dieser Stelle nicht in allen ursprünglichen griechischen Texten. Aber das ist nicht so problematisch, denn es gibt ja einen Paralleltext, nämlich Lukas 21, und da werden Seuchen in allen unseren Übersetzungen erwähnt. Also gehen wir davon aus, dass in dieser Zeit des Anfangs der Wehen, es auch Seuchen geben wird, Pandemien. Aber heißt das auch, dass wir in dieser Zeit leben, die der Herr in Vers 8 eben als Anfang der Wehen bezeichnet? In Bezug auf diese Frage, das müssen wir einfach wissen, gibt es unterschiedliche Meinungen auch bei bibeltreuen Auslegern. Es gibt eigentlich zwei Hauptmeinungen. Nach der einen Ansicht beziehen sich diese ersten Verse von Matthäus 24 auf die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn. Ich zeige euch das mal. Das ist jetzt relativ grob gesagt, zwischen dem ersten und zweiten Kommen natürlich viel näher an das zweite Kommen heran. Also wir rechnen gerade, oder diese Ausleger würden sagen, jetzt gerade diese Dinge, die jetzt passieren, sind so ganz typisch da einzuordnen. Gut, also hier haben wir die Endzeit-Grafik. Und ihr könnt einfach, ich würde euch das jetzt normalerweise hier in der Gemeinde zeigen, aber ihr müsst dann einfach mal selber gucken. Das ist also die Zeit der Gemeinde im Prinzip vor der Entrückung. Übrigens auch ganz interessant, man sieht hier sehr deutlich, dass in Gottes Wort sowohl für die Entrückung als auch für die Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus dasselbe griechische Wort verwendet wird, nämlich Parousia. Und man muss dann einfach im Zusammenhang immer überlegen, was ist gemeint? Geht es um die Gemeinde und die Wiederkunft des Herrn in der Entrückung, wenn er die Gemeinde zu sich nimmt? Oder ist die Wiederkehr des Herrn Jesus Christus vor dem tausendjährigen Reich gemeint? Also man muss das immer am Zusammenhang entscheiden. Aber wieder zurück zu der Meinung dieser ersten Ausleger. Diese Ausleger würden eben die Ereignisse wie Weltkriege, Katastrophen, Pandemien dieser Zeit zuordnen. Das heißt, wir würden uns jetzt in dieser Zeit des Anfangs der Wehen befinden. Das ist die eine Lehrmeinung. Die andere Lehrmeinung sagt, dass die Gemeinde in der Endzeit des Herrn in Matthäus 24 und 25 nicht betroffen ist. Also diese Meinung sagt, dass in diesen Kapiteln, in der Endzeitrede, die Gemeinde nicht angesprochen wird. Sie ist da nicht im Fokus. Das ist übrigens auch die Auslegung, zu der ich neige. Am Ende ist allerdings der Unterschied zwischen diesen beiden Ansichten in der Realität nicht so groß. Aber ich möchte euch das dennoch zeigen, weil es eben das ist, was wir glauben und was wir zum Beispiel auch im TTZ lehren. Wir lehren das zum Beispiel auch auf der Grundlage des Buches von Pentecost, das kennen einige von euch, ich zeige es mal kurz. Genau, der vertritt diese Meinung. Aber wie gesagt, andere gute Bibelausleger, bibeltreue Ausleger sehen es anders. Mit unserer Ansicht gehen wir an diesem Punkt relativ stark oder relativ betont heilszeitlich vor. Und wir sagen, dass der Herr hier nur über die Zukunft, also in Matthäus 24 und 25 in der Endzeitrede, nur über die Zukunft Israel spricht und eben nicht über die Gemeinde. Jesus beantwortet hier in Matthäus 24 und 25 die konkreten Fragen der Jünger, die noch keine Ahnung von dem kommenden Gemeindezeitalter hatten. Sie dachten an Israel und sie dachten an die Wiederherstellung Israels und an das kommende Reich. Wie gesagt, in der Endzeitrede geht es nach dieser Auslegung, der wir auch folgen, um Israel und seine Zukunft. Dwight Pentecost schreibt darüber, ich habe euch das Zitat mal mitgebracht, eine konsequente Auslegung scheint jede Anwendung dieses Schriftabschnitts auf die Gemeinde oder das Gemeindezeitalter auszuschließen, da der Herr sich mit dem prophetischen Heilsplan Israels befasst. Also genauso würde ich es auch sehen. Somit würden sich die Verse 4 bis 8 und auch die weiteren Verse Matthäus 24 auf die erste Hälfte der siebenjährigen Trübsalzeit beziehen. Was dann eben auch heißen würde, dass wir uns nicht am Anfang der Wehen befinden. Gut, und dann gibt es eben noch einen weiteren Grund, warum wir das glauben. Und zwar gibt es deutliche Parallelen zwischen den Ereignissen in Matthäus 24, vor allem 6 und 7, zu den sogenannten Siegelgerichten in Offenbarung 6, die während der ersten Hälfte der Trübsalzeit stattfinden, also in diesen ersten 3,5 Jahren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mal aufschlagen, Offenbarung 6. Ich warte einen kleinen Moment. Offenbarung 6. Dort lesen wir gleich zu Beginn vom Lamm, unserem Herrn Jesus Christus, der eine Rolle mit 7 Siegeln öffnet, worauf dann der Zorn Gottes über die verbleibende Menschheit in der Trübsal kommt. In Offenbarung 6, Vers 2 spricht der Herr von einem Reiter auf einem weißen Pferd. Das bezieht sich wahrscheinlich auf den Antichristen und den falschen Frieden, den er verspricht, zumindest zunächst verspricht. Das würde sehr gut zu den Versen 4 bis 6 von Matthäus 24 passen. Dann das zweite Siegel, da spricht er von einem feuerroten Pferd, das für Kriege steht. Das ist Offenbarung 6, 3 bis 4. Das wiederum entspricht Matthäus 24, 7. Und dann, wir machen einen kleinen, ich war jetzt beim zweiten Siegel, jetzt das dritte Siegel mit dem schwarzen Pferd, da geht es um Hungersnöte. Das ist Offenbarung 6, 5 bis 6. Das wiederum finden wir auch in Matthäus 24, Vers 7 am Ende. Und dann machen wir einen kleinen Sprung zum sechsten Siegel. Denn in diesem sechsten Siegel geht es um große Erdbeben. Auch das parallel zu Matthäus 24, Vers 7 am Ende. Also ich finde das schon bemerkenswert, dass wir hier diese Parallele finden in diesen ersten Versen von Matthäus 24 und eben in Offenbarung 6. Dieser Zeitabschnitt befindet sich ganz klar in der Trübsalzeit. Das sind die primären Gründe, warum wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir uns heute nicht in diesem Anfang der Wehen befinden, von denen der Herr Jesus Christus in Matthäus 24, Vers 8 spricht. Obwohl wir natürlich Kriege erleben, obwohl es Katastrophen gibt und auch Pandemien und die auch da erwähnt werden. Aber dennoch sehen wir es so, dass die aktuelle Situation nicht eine direkte Erfüllung dieser Prophetie ist. Ich sage euch gleich noch, wie ich es sehe und wie ich diese aktuelle Zeit einordne. Denn die Frage ist ja, hat die aktuelle Zeit, hat diese Situation dann irgendeine prophetische Relevanz? Und ich würde sagen, ja, auf alle Fälle. Tatsächlich sehe ich die Pandemien der Vergangenheit, von denen ich schon in der letzten Predigt gesprochen hatte, auch die beiden Weltkriege zum Beispiel, die Gründung des Staates Israel und auch diese Corona-Krise als Vorbereitung auf die prophetische Erfüllung in Matthäus 24. Also ich habe jetzt gerade in dieser Zeit, in den letzten 2 Wochen begonnen, also eigentlich hat Niki damit begonnen, mit Niki zusammen ein wenig Schach zu spielen. Ja, ich muss meine alten Schachkenntnisse wieder auskramen und relativ schnell ist sie so ungefähr zu meinem Level aufgestiegen, als sie dann auch wieder Übungen hatte. Und ich stelle mir das vor wie so ein Schachspiel, wo wir also die Figuren in Stellung gebracht haben, um dann loszuschlagen. Und so sehe ich eben auch die aktuelle Situation. Es ist eine Vorbereitung auf das tatsächliche Geschehen, das dann prophetisch wiedergegeben ist in Matthäus 24. Und ich finde diese Vorbereitung, die jetzt geschieht, eben auf diese prophetischen Ereignisse sehr sichtbar. Also wenn wir einfach nur mal gucken, was so passiert in der Welt. Und ich möchte nicht sagen, das ist genau das, aber es sind eben doch Hinweise, die geschehen. Und wenn wir wachsame Beobachter sind, werden wir das wahrscheinlich auch so einordnen. Wenn ich einfach nur mal auf gewisse weltweite Entwicklung schaue, also mal abgesehen davon, dass eben der Staat Israel die letzte wichtige Erfüllung war, bevor dann die Endzeit eigentlich beginnen kann, jederzeit. Beziehungsweise die Entrückung und die Trübsalzeit. Aber es gibt dennoch weitere weltweite Entwicklungen, gerade jetzt auch in dieser Zeit, in dieser Situation, die einfach eine Vorschattung sind dessen, was kommen wird. Ich denke da zum Beispiel an diese ganzen globalen Bemühungen, einen Impfstoff zu finden. Oder diese Tracking-Apps, von denen in vielen Ländern auch gesprochen wird, nicht nur hier in Deutschland, auch in Amerika, in anderen Ländern wird darüber gesprochen und dann eben auch das bargeldlose Zahlen. Denn das Austauschen von Bargeld kann ja Viren übertragen. Deswegen denkt man darüber nach. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Ich denke, ihr werdet auch das eine oder andere im Kopf haben und könntet dazu noch beitragen. Wenn ihr hier wärt, würde ich euch fragen. Also das nur mal so ein paar Stichpunkte. Und ich denke, diese ganzen Dinge, die wir jetzt beobachten, sind einfach so ein klarer Hinweis, dass das Ende, dass Matthäus 24 vorbereitet wird. Aber wie gesagt, wir denken, es ist noch nicht, wir befinden uns noch nicht in diesem Kapitel. Genau, und wir sehen auch, und das finde ich auch interessant, dass diese außergewöhnliche Situation, die aktuelle Lage, die weltweite Krise eben auch nach weltweiten Lösungen sozusagen ruft. Und die Menschen suchen nach weltweiten Lösungen. Und ich finde, das ist wirklich eine deutliche Vorbereitung auf die zukünftige Regierung eines Weltherrschers, von dem wir ja wissen. Die Bibel spricht ganz deutlich über den Antichristen. Gut, das war die erste Frage. Jetzt möchte ich noch zu einer zweiten Frage kommen, die auch manche von uns sich sicherlich stellen und vielleicht sogar einige von uns, die, ich weiß ja nicht, wer jetzt alles zuschaut, aber vielleicht der ein oder andere, der Jesus Christus mit seinem Leben noch gar nicht nachfolgt. Und auch die werden solche Fragen sich stellen. Die Frage ist nämlich, ist die Corona-Krise, ist das, was wir gerade erleben und was auch danach kommt, ein Teil von Gottes Gericht? Erleben wir gerade Gottes Gericht? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich zunächst zu Daniel 9 gehen. Bitte schlagt also auf Daniel Kapitel 9. Das ist dieser Abschnitt, in dem es um die 70 Jahrwochen geht. Daniel 9. Ich beginne mit Vers 24. 70 Wochen, wie gesagt, gemeint sind Jahrwochen, also 70 mal 7 Jahre. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Was Gott Israel hier durch Daniel vorhersagt, ist ein Zeitraum von 70 mal 7 Jahren. Von dem Zeitpunkt, von dem wir dann in Vers 25 hören, bis zu dem Beginn des messianischen Königreichs, sind es also 490 Jahre. Das ist für Israel ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das messianische Königreich. Wann beginnt das Königreich? Nochmal Vers 25. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Hier spricht der Engel Gabriel, der Daniel diese Botschaft von Gott überträgt, von dem Erlass von König Artasaster, Jerusalem und die Stadtmauer wieder aufzubauen. Davon lesen wir in Nehemia 2, die Verse 1 bis 8. Wir werden die jetzt nicht lesen, ihr könnt die gerne nochmal nachschlagen, nochmal für euch lesen. Wir wissen ziemlich genau, wann das war. Wir denken, das war das Jahr 444 oder 445 vor Christus. Ab diesem Datum beginnt die prophetische Uhr sozusagen zu ticken. Nochmal Vers 25. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Laut Vers 25 sind es also 7 und nochmal 62 Wochen, bis der Gesalbte kommt. Warum Gabriel, beziehungsweise warum Gott als der Ursprung dieser Botschaft diese Einteilung macht in 7 und 62 Wochen, ist nicht ganz klar und wir können hier nur vermuten. Aber was wir wissen, insgesamt sind es eben 69 mal 7 Jahre. Also insgesamt 483 Jahre vom Erlass von König Artasaster bis zu dem Kommen des Gesalbten. Bei einer Rechnung mit prophetischen Jahren, also das müssen wir wissen, prophetische Jahre haben 360 Tage, nicht 365 Tage und auch keine Schaltjahre. Bei einer Rechnung mit prophetischen Jahren von 360 Tagen kommt man tatsächlich zu dem Jahr 33 nach Christus. Und zwar kommt man genau in der Passion, zu Beginn der Passionswoche heraus. Wenn ihr euch diese Rechnung genauer anschauen wollt, also man muss das ziemlich ausführlich machen und dann eben auf Tage runterrechnen und wieder auf Jahre hochrechnen, könnt ihr gerne hier in diesem Buch nachschauen, Countdown zum Finale der Welt. Das haben wir auch gebraucht für diverse Bibelstundenserien. Sehr gut zu lesen und darin könnt ihr für diejenigen, für die Rechner unter euch, könnt ihr das gerne nachvollziehen. Also es ist wirklich faszinierend. Okay, Vers 26, um das noch zu Ende zu bringen. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Der Gesalbte, der ausgerottet wird, ist Jesus Christus, der gekreuzigt wurde. Also genau passend zu dieser Zeitangabe. So, das waren aber erst 69 Jahrwochen. Es fehlt also noch eine Woche zu diesen 70 Jahrwochen, die vorhergesagt wurden. Diese letzte Jahrwoche, also diese letzte Periode von 7 Jahren, werden eine Zeit von Gottes Gericht über die gesamte Welt, über die gesamte verbleibende Menschheit sein. Ich lese nochmal Vers 26, beziehungsweise Vers 26, das Ende, das ich gerade noch nicht gelesen hatte. Und das Volk eines kommenden Fürsten, also das ist dieser kommende Weltherrscher, nicht der erste Fürst, das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt, gemeint ist Jerusalem, und das Heiligtum, gemeint ist der Tempel, zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstungen. Die Zerstörung des Tempels, das wissen wir historisch, geschah durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Aber schon das geschah sozusagen im Sinne und im Anliegen des kommenden Herrschers. Der kommende Herrscher, der Antichrist, hat es nicht selber getan, aber es geschah durchaus in seinem Sinn. So wie wir auch wissen, dass es jetzt schon, ja, sagen wir mal, den Geist, das Streben des Antichristen in der Welt gibt, obwohl der Antichrist noch gar nicht da ist. Das ist diese typische prophetische Sicht. Da geht es um Ereignisse, die tausende von Jahren auseinanderliegen und dennoch miteinander eng verbunden sind und miteinander betrachtet werden in Gottes Wort. Und dann Vers 27. Und stark machen wird er, gemeint ist der Antichrist, dieser Weltherrscher, einen Bund für die vielen. Eine Woche lang, also eine Woche lang, 7 Jahre lang. Und zur Hälfte der Woche, also nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Die letzte der 70 Jahrwochen beginnt mit einem Bund, mit einem Friedensvertrag zwischen diesem kommenden Herrscher, dem Antichristen, und den vielen. Gemeint ist Israel. Aber zur Hälfte der einen Woche, also nach 3,5 Jahren, wird dieser Weltherrscher seinen Vertrag, seinen Bund brechen und die Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das ist der Dienst im Tempel. Der Dienst im Tempel, der wiedererstellt wird in der Trübsalzeit. Vers 27, nochmal am Ende. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Von diesem Ereignis spricht der Herr auch in Matthäus 24. Also nochmal wieder zurück zu Matthäus 24, Vers 15 und 16. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, also genau dieser Verweis auf die Verse in Daniel, die wir gerade gelesen haben, Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Dieses Groll der Verwüstung, von dem der Herr hier spricht und von dem auch Daniel gesprochen hat, bezieht sich auf die Entweihung des Tempels in Jerusalem. Schrecklich. Und während dieser Zeit, genau während dieser Zeit, geschehen Gerichte über die gesamte Welt. 21 Gerichte, von denen Offenbarung 6, Kapitel 6 bis 16 spricht. Diese tatsächlichen Gerichte Gottes sind so verheerend, dass wir sie nur ganz limitiert vergleichen können mit den Dingen, die bereits in der Welt geschehen sind bis zu dieser Zeit. Egal, was wir uns anschauen, Katastrophen, Kriege, sogar die beiden Weltkriege, auch Pandemien der Geschichte, sie waren nie wirklich weltweit. Und sie waren auch nicht so verheerend wie das, was wir in der Offenbarung hier sehen. Und bis uns der Herr Jesus das erste Siegel in Offenbarung 6 öffnet und damit dann die Zeit von Gottes Gerichten über die Erde beginnt, können wir nicht wirklich sagen, dass wir das Gericht Gottes erfahren. Also wir erfahren andere Dinge. Wir werden es gleich noch betrachten. Vielleicht erfahren wir als Gemeinde auch Gottes Erziehungswege. Aber in dieser Zeit erfahren wir nicht das, was die Bibel als Gottes Gericht bezeichnet. Das wird in dieser Zeit hier kommen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Eigentlich zwei Beispiele. Beide aus der Offenbarung. Offenbarung 6, ab Vers 7. Und als es das vierte, also das Lamm, damit ist das Lamm gemeint, der Herr Jesus Christus, und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den, Achtung, den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, und mit Hunger und mit Pest, gemeint sind Seuchen, und durch die wilden Tiere der Erde. In diesem Gericht allein wird ein Viertel der verbleibenden Menschheit getötet, in einem Gericht allein. Und dann ein paar Kapitel weiter in Offenbarung 9, Vers 15. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf die Erde, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Das ist jetzt die sechste Posaune, ein weiteres Gericht, durch die ein weiteres Drittel der Menschheit getötet wird. Wenn wir also nur diese beiden Gerichte zusammennehmen, kommt die Hälfte der Weltbevölkerung in dieser Zeit ums Leben. Unfassbar. Unfassbar und unvergleichlich mit Dingen, die bereits geschehen sind. Wie gesagt, so beunruhigend die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, auch ist. Es ist nicht Gottes Gericht, wie wir es hier in der zukünftigen Trübsalzeit sehen werden. Sie sind auf einer ganz anderen Skala in dieser Zeit, in der Gott sein Gericht direkt auf die Erde ausgießt durch diese Gerichte, weil die Menschheit nicht Buße getan hat. Und das ist übrigens auch eine Lehre, die wir jetzt lernen können in dieser Zeit. Wir können diese Zeit nutzen, sowohl als Gläubige als auch diejenigen, die zuschauen, die noch keine Beziehung zu Jesus Christus haben. Einfach mal innehalten und sich fragen, wo stehe ich in Bezug auf den Herrn Jesus Christus? Und Buße heißt Umkehr. Umkehr von einem alten Weg zu einem neuen Weg. Für diejenigen, die Jesus Christus noch nicht kennen, ist das die Umkehr zu Jesus, um errettet zu werden, um ewiges Leben zu erhalten. Und auch wir als Kinder Gottes sollen immer wieder darüber nachdenken, wo wir vielleicht auf einen falschen Weg geraten sind, in die Irre gehen und auch da umkehren. Das ist so wichtig, gerade wenn wir uns dieses Thema betrachten und feststellen, ja, wir leben in der Endzeit, wir sind so viel näher dran und die Zeichen sind auch so deutlich, dass wir in der Vorbereitung leben. Auf das, was kommen wird, auf diese Zeit des Gerichts. Aber es gibt hier noch etwas zu lernen. Denn wenn wir sagen, das ist nicht Gottes Gericht, was jetzt passiert, dann ist doch die Frage, ja, was ist es denn dann? Und die möchte ich kurz auch noch beantworten zum Abschluss. Ich denke, dass alle Krisen der Vergangenheit, alle Katastrophen, alle Kriege uns daran erinnern, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Paulus spricht darüber in Römer 8. Da sagt er in Vers 22, Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Unsere Schöpfung seufzt wegen der Sünde, die durch Adam in die Welt gekommen ist und die weitervererbt wird von Mensch zu Mensch, für die wir eine Lösung brauchen, die unser Herr Jesus Christus anbietet. Wir leben also in einer gefallenen Welt, weil die Welt durch die Sünde Adams verändert wurde. Wir leben nicht mehr in der Welt, die Gott so geschaffen hat. Sie hat sich verändert durch die Sünde. Die Schöpfung, die gesamte Schöpfung seufzt. Und Krisen, Kriege, Naturkatastrophen und auch Pandemien sind eine Realität des Lebens in einer gefallenen Welt. Das heißt auch, dass wir in einer Welt leben, und das muss man einfach sagen, wir leben in einer Welt, in der auch guten Menschen schlimme Dinge passieren. Und mit guten Menschen meine ich nicht nur wir Christen, sondern insgesamt Menschen. Es gibt manche Menschen, die vielleicht auch nicht zu Jesus gehören, denen einfach schreckliche Dinge passieren. Und Menschen fragen, warum? Warum passiert das? Und die Antwort ist, wir leben in einer gefallenen Welt, in der schlimme Dinge passieren. Ich möchte euch ein Beispiel geben, anhand von Dingen, die der Jesus Christus selber gesagt hat, in Lukas 13. Er nennt hier beispielhaft zwei solcher Ereignisse. Lukas 13. Ich lese ab Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichtete, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren? Also waren sie größere Sünder als die anderen Sünder? Dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Und jetzt die Antwort des Herrn ganz klar, nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Wir stehen alle vor demselben Problem, wenn wir Jesus Christus nicht in unserem Leben haben. Wir werden alle ums Leben kommen. Wir werden alle die Ewigkeit entfernt von unserem Herrn Jesus Christus verbringen, es sei denn, wir folgen ihm nach. Wir haben ihn in unser Leben eingeladen. Und dann weiter in Vers 4, dieses zweite Beispiel. Oder jene 18, auf die der Turm von Siloa fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnten, Schuldner waren? Sünder waren? Auch hier wieder die klare Antwort unseres Herrn, nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Am Fuße des Kreuzes sind wir alle gleich und wir leben in einer gefallenen Welt. Und das sehen wir hier. Sowohl die Tat von Pilatus als auch dieses Unglück mit dem Turm von Siloa lag eben nicht daran, dass die betroffenen Menschen besonders sündig waren. Wir sind alle Sünder vor dem Herrn. Sondern daran, dass sie in einer gefallenen Welt leben, in der tragische Dinge passieren. Und so sehen wir zum Abschluss, die Corona-Krise ist also weder der Anfang der Wehen aus Matthäus 24, nach unserer Ansicht, noch das Gericht Gottes, wie wir es in der Offenbarung sehen. Aber, die aktuelle Situation ist eine ganz klare Vorbereitung auf diese prophetischen Ereignisse. Und das muss wichtig für uns sein. Und damit bin ich am Ende meiner Predigt. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen, die aktuelle Situation noch ein Stück besser, ein Stück weiter einzuordnen in diese ganze prophetische Landschaft, möchte ich es mal nennen. Und ich möchte euch zum Abschluss noch ganz kurz zwei Gedanken mitgeben, eigentlich zwei Bibelverse. Mit dem ersten Vers möchte ich uns alle ermutigen. dass wir vor dieser schrecklichen Zeit von Gottes Gericht bewahrt bleiben, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Und aus diesem Grund bezeichnet Paulus das Kommen des Herrn für uns, für seine Gemeinde, als eine glückselige Hoffnung. Ist das nicht wunderbar? Eine glückselige Hoffnung, die wir haben. Titus 2, Vers 13, dort sagt Paulus, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, also die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus in der Wiederkunft. Und dann Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat. Also hier die klare Verbindung dieser glückseligen Hoffnung, die wir haben, dass wir dieses Gericht Gottes nicht erfahren werden, und dem Evangelium. Dafür ist Jesus auch gestorben, damit wir nicht in diese schreckliche Zeit des Gerichts kommen müssen, wenn wir zu ihm gehören. Das war das Erste, die Ermutigung. Und das Zweite ist mir auch sehr wichtig, denn wir haben immer wieder die Frage gestellt, wie sollen wir denn leben in dieser Endzeit? Und ich hatte am Anfang schon ein paar Punkte genannt aus der letzten Predigt und möchte euch jetzt noch weitere Punkte nennen aus diesem Bibelvers, Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, unser Zusammenkommen in der Gemeinde, im Miteinander, im Gottesdienst, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und jetzt kommt's. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Welcher Tag ist gemeint? Der Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und so sehen wir hier an diesem weiteren Vers, wie wir leben sollen. Wir sollen aufeinander Acht haben. Das ist wie in der Seelsorge, in der Jüngerschaft. Um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Also dem Herrn zu dienen. In Liebe und in guten Werken. Und in den Zusammenkünften in unserer Gemeinde, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Beten wir zum Abschluss. Ja, lieber Vater, ich möchte dir einfach danken für dein Wort, Vater, und für die Details in deinem Wort. Vater, ich danke dir, dass wir so eine Betrachtung machen können und uns genau überlegen können, wie wir ganz konkrete aktuelle Situationen in unserem Leben, in unserer Welt einordnen können, in dein Wort, in dein prophetisches Geschehen, in die Heilszeiten. Vater, ich danke dir dafür. Und ich möchte für jeden von uns bitten, der dir nachfolgt, jedem Kind Gottes, dass wir ermutigt sind durch diese Informationen, dass wir verstehen, dass wir eine glückselige, eine wunderbare Hoffnung haben. Dadurch, dass wir wissen dürfen, dass wir dein Gericht, das Gericht Gottes, nicht erleben müssen. Vater, aber das gibt uns natürlich auch einen ganz klaren Auftrag in dieser Zeit. Und dem möchten wir auch weiter nachkommen. Menschen als Botschafter an Christi Stadt von dir weiterzuerzählen. Und von unserem Herrn Jesus Christus. Und von der Errettung, die möglich ist. Durch das, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Vater, und ich danke dir einfach dafür, dass wir diese Ermutigung haben und dass wir das uns heute so genau anschauen durften. Vater, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gerade jetzt auch in den nächsten Wochen, weiter geduldig zu sein, weiter auszuharren, aber auch wachsam zu sein. Wachsam und das zu betrachten und einzuordnen, was in unserer Welt geschieht und dabei dennoch besonnen und nüchtern zu bleiben. Und dir weiter nachzufolgen. Ich danke dir dafür, dass wir das heute hören durften. In Jesu Namen. Amen.